Sie hören den Kurier.
Von 524 Delegierten haben Ja gesagt. Mit 100% ist Karl Nehammer am Wochenende in Graz zum Parteichef der ÖVP gewählt worden. Selbst Sebastian Kurz ist seinerzeit auf nur 98,7% gekommen. 100% für einen Politiker, das kennt man eigentlich sonst nur aus Nordkorea. Die Latte für den nächsten Parteichef liegt jedenfalls hoch, denn dass der dann auf 101% kommt, darf bezweifelt werden. Aber was sagen die 100% genau aus? Dass wirklich alle in der ÖVP jetzt hinter Karl Nehammer stehen? Oder dass man jetzt angesichts der Turbulenzen samt Rücktritten und dem Absturz in den Umfragen erst einmal auf geschlossene Reihen setzt? Denn die wahre Frage wird sein, ob Nehammer nicht nur bei den Delegierten überzeugen kann, sondern vor allem beim Wahlvolk an der Urne. Aber ist er dafür auch ausgestattet? Fragen, die uns heute der Politologe Peter Filzmaier beantworten wird. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier.
So viele in so einem kleinen Raum heißt auch so viele Viren, aber jetzt kümmert es uns nicht mehr. Schön, dass ihr da seid.
Das hat Karl Nehammer im Jubel am Parteitag gesagt und wird dafür auf Twitter scharf kritisiert, weil gerade Nehammer noch als Innenminister mit sehr drastischen Worten vor Menschenansammlungen gewarnt hat. Für die Opposition ist der Sager ein gefundenes Fressen, auch wenn das Virus dank der Impfung für viele Menschen nicht mehr die große Bedrohung darstellt. Corona hat in Nehammers Rede am Parteitag dann auch weit weniger eine Rolle gespielt wie noch bei seiner Antrittsrede, als er die Partei von Kurz übernommen hat. Mittlerweile sind andere Themen tonangebend, allen voran natürlich der Ukraine-Krieg, aber auch deren Auswirkungen. Und das sind extrem hohe Energiepreise und eine Inflation, die den Mittelstand immer mehr unter Druck bringt. Und der ist ja bekanntlich der ÖVP nicht ganz abgeneigt. Karl Nehammer hat sich daher am Parteitag auch als Fels in der Brandung und seine Partei als Konstante in schwierigen Zeiten positioniert. Und auch er selbst will als ruhiger, solider Kapitän gesehen werden, der das Land durch stürmische Zeiten lenkt. Das ist auch klar, denn Menschen rücken in Krisen gern hinter ihre Regierenden und der gewohnten Partei zusammen. Dauern die Krisen allerdings länger an und gibt es keine Lösungen, bekommt die Opposition wieder Oberwasser. Daher sind die ÖVP via Koalitionspartner, die Grünen, derzeit darauf bedacht, in der Regierung den Zusammenhalt zu signalisieren. Gegenseitige Unfreundlichkeiten jedenfalls hat man sich schon länger keine mehr ausgerichtet. Einen ersten Etappensieg hat Nehammer also geschafft, doch seine Rede vor der Wahl war von wenig Höhepunkten geprägt. Ein richtiges Programm hat Nehammer nicht präsentiert. Muss er auch nicht, da im Bund nicht unmittelbar Wahlen anstehen. Doch 2023 wird dann in gleich 4 Bundesländern gewählt und dort muss die ÖVP den derzeitigen Abwärtstrend umdrehen. Wie also soll das gelingen? Dazu habe ich jetzt den Politologen Peter Filzmaier am Telefon. Herr Filzmaier, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Gerne, ich danke für die Einladung.
Herr Filzmaier, Karl Nehammer hat historische 100% beim letzten Parteitag geschafft. Wie hat er denn das gemacht?
Die 100% passen perfekt ins Parteitagsziel und in die Kommunikation der ÖVP. Letztlich ist es aber egal, ob 95, 98 oder 100%. Wir müssen uns auch in der medialen Beobachtung davon lösen, so zu tun. Alles unter 95% wäre praktisch schon ein zweiter Wahlgang gewesen. Es war Geschlossenheit hinter Nehammer, so wie bei eigentlich allen Parteichefs der ÖVP bei der ersten Wahl, nicht bei der SPÖ, bei Frau Rendi-Wagner beim letzten Mal.
Aber was sagt das denn über die ÖVP selbst aus? Will man das nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz vor allem eher so sehen, dass man einen geordneten, soliden Auftritt haben will, jemanden, der für Ruhe sorgt?
Man hat schlicht und einfach das gemacht, was eine Partei tun muss, nämlich die professionelle Organisation und Kommunikation des Heimspiels, denn das ist der Parteitag. Und dabei ist das strategische Ziel und die Zielgruppe ja nicht die ÖVP unter allen österreichischen Wahlberechtigten beliebter zu machen und dass man eine Woche nach dem Parteitag wieder auf Platz 1 in den Umfragen klar liegen würde, sondern es geht darum, die eigenen Reihen dicht zu schließen. Und das ist offensichtlich gelungen und das auch wichtig vom Signal her, wenn man denkt beispielsweise an Funktionäre auf Gemeindeebene. Wenn die nicht dieses Signal erhalten, die waren nicht vor Ort beim Parteitag, dann hätte man wirklich ein Problem, denn auf die ist man angewiesen, nicht nur bei einer Nationalratswahl, sondern ja auch bei 4 bevorstehenden Landtagswahlen. Und da beginnt der Wahlreigen voraussichtlich schon im nächsten Jänner.
Da muss man also zu 100% hinter dem Parteiobmann stehen. Ist man mit 100% jetzt in der ÖVP auch einzementiert, bis auf alle Ewigkeit? Die ÖVP ist ja bekannt dafür, dass sie gern ihr Führungspersonal auch sehr schnell wieder austauscht.
Einzementiert auf alle Ewigkeit ist man als Parteiobmann bei keiner Partei, bei der ÖVP schon gar nicht. Der langjährige Durchschnittswert der Amtszeit eines Parteiobmanns liegt knapp unter 4 Jahre. Ewigkeit sieht anders aus.
Schauen wir dann ein bisschen mehr auch zur Rede von Karl Nehammer. Er hat das Generalthema Sicherheit gewählt. Aber ist das auch wirklich gut gewählt? Das passt vielleicht jetzt mal ganz gut mal zur Person Nehammer selbst, aber passt das auch zur ÖVP? Denn Law and Order zum Beispiel ist schon bei der FPÖ auch sehr gut aufgehoben und diese soziale Sicherheit ist ja auch bei der SPÖ aufgehoben. Oder ist das gerade ein Grund, die Sicherheit zu nehmen und über alles darüber zu spannen?
Zunächst ist Sicherheit das Thema der Stunde für alle. Man entkommt denn nicht, eben in sehr vielen Facetten, vom Krieg bis hin zur sozialen Sicherheit und einfach Zukunftssicherheit im Sinn von Planung. Und andere Themen wie Teuerung wären noch viel mehr nahe der SPÖ stehend, denn ob die Löhne noch reichen, ist ein klassisches, eher sozialdemokratisches Thema. Vor allem beim Thema Sicherheit tut man sich aber auch leichter. Wenn Karl Nehammer jetzt versprochen hätte, die Teuerung in Österreich ist gestoppt in 3 oder 4 Monaten, dann wäre er von diesem Versprechen wahrscheinlich eingeholt worden, denn ich glaube nicht, dass das weltwirtschaftlich vom kleinen Österreich aus auch nur beeinflusst werden kann. Hingegen beim Thema Sicherheit bekundet er das Bemühen und was die Flanke zur FPÖ betrifft, naja, genau von dort hat man ja bei den letzten Wahlen hunderttausende Wählerstimmen gewonnen und zumindest einen Teil wird man versuchen zu halten. Da kann man nicht das Thema an die FPÖ wieder abgeben.
Aber täuscht das Gefühl, dass Karl Nehammer die Partei versucht, ein bisschen breiter aufzustellen? Sebastian Kurz hat ja schon sehr im rechten Lager gefischt. Das war vielleicht auch den damaligen Verhältnissen geschuldet mit der großen Flüchtlingswelle, dass man hier versucht, die Volkspartei jetzt heute ein bisschen breiter aufzustellen, fast ein bisschen mehr ins linke Spektrum zu kommen.
Zunächst ist die ÖVP unter Karl Nehammer nicht mehr ein Ein-Personen-Stück, denn das war sie unter Sebastian Kurz. Und eine Kurz-ÖVP ohne Kurz war dann naturgemäß sehr wenig, auch in seriösen Umfragezahlen. Man hat auch bei Karl Nehammer nicht so das Gefühl, dass man die Städte quasi von vornherein abgibt. Denn man hat ausgezeichnete Wahlergebnisse unter Sebastian Kurz im ländlichen Raum und in den kleineren Städten erzielt. Hätte zum Beispiel bei der letzten Nationalratswahl 2019 nur der sogenannte Raum gewählt, hätte die ÖVP eine absolute Mehrheit bekommen. Der Preis dafür waren schlechte Wahlergebnisse in den Städten, beziehungsweise hat man sich bejubelt für Verbesserungen zu noch schlechteren Wahlergebnissen vorher wie in Wien. Aber wirklich absolute Spitzenergebnisse sind das auch nicht. In Graz hat man dann prompt wieder in einer Landeshauptstadt den ersten Platz und den Bürgermeistersessel verloren. Da sieht man das bei Lehammer nicht mehr so deutlich, die Orientierung ländlicher Raum, ja. Und bei den Städten nehmen wir halt in Kauf. Wenn die FPÖ nicht so schwach ist, sind wir dort auch nicht mehr gut. Insofern ja, eine Verbreiterung.
Wenn man sich die Rede Nehammers angehört hat als unparteiischer Zuhörer, dann ist einem schon aufgefallen, dass sie sehr langatmig war und teilweise auch Mühe mit der Dramaturgie hatte. Ist das vielleicht ein Problem auch im Hinblick auf die Wahlkämpfe? Muss Nehammer hier noch mehr nachschärfen?
Bei der Parteitagsrede war in der Tat verwunderlich, dass für die Außenbeobachter nicht ganz klar wurde, was wünscht er sich inhaltlich wirklich als Schlagzeile. Es war eher das Gefühl, wie bei einem Schulreferat, er arbeitet alle Themen der Reihe nach ab. Nun ist natürlich die Themenlage komplex und das ist inhaltlich ehrenwert, aber letztlich weiß man in der politischen Kommunikation nach innen und nach außen, eines, höchstens 3 Themen bleiben hängen und da hat die eine zentrale Aussage bei dem Thema, das er jetzt wirklich in den Schlagzeilen haben will, ein bisschen gefehlt.
Und gleichzeitig sieht man das auch am Vertrauenssaldo. Da ist ja mit Martin Kocher, dem Arbeits- und Wirtschaftsminister, der Politiker, der der ÖVP nahesteht, dem die meisten Menschen vertrauen, noch vor Karl Nehammer. Dennoch ist er ja offiziell ein Parteiloser. Zeigt das auch ein bisschen, dass die Personaldecke bei der ÖVP jetzt auch nicht mehr so dick ist?
Es zeigt sich vor allem die Vertrauenskrise der Politik, die tiefgreifend und parteiübergreifend ist. Denn es ist ja eben bezeichnend, dass jemand, der gar kein Parteimitglied ist, die besten Vertrauensdaten auf Seiten der ÖVP-Regierungsriege hat. Und auf Seiten der Grünen hat es Alma Zadisch, Justizministerin, die eine Zeit lang nicht in der Politik war, weil sie nämlich in Kinderkarenz war, also aus einem sehr erfreulichen Grund. Mhm. Und diese schlechten Vertrauensdaten betreffen alle. Die ÖVP im Parteitagsumfeld hat sich darum aber sicher nicht gekümmert, denn der Vertrauensindex ist eine Befragung aller österreichischen Wahlberechtigten. Davon sind naturgemäß die Mehrheit nicht ÖVP-Wähler. Und da interessiert es einem rund um den Parteitag gar nicht, wie gut oder schlecht liege ich. Das Bild ist sehr durchwachsen für ÖVP-Minister und Karl Nehammer, aber das Ziel beim Parteitag war ja, bei ÖVP-Anhängern zu punkten, denn er will sich zunächst einmal als Parteichef etablieren.
Mhm. Dennoch muss man sagen, dass Karl Nehammer kein Strahlemann wie Kurz ist. Diesen Befund mache jetzt nicht ich, sondern den hat zuletzt Franz Fischler im Zentrum gemacht. Was kann Nehammer dann bei den Wählern bringen? Wie kann er bei den Wählern punkten? Weil sozusagen diese komplette Durchinszenierung wie bei Kurz, die wird sich für Nehammer nicht ausgehen.
Die logische Antwort ist, wenn ich nicht in einen fiktiven Kanzlerwahlkampf allein einsteigen will, ist eine Teamstrategie vorzuschlagen. Da allerdings ist momentan die ÖVP schwächelnd. Die von uns angesprochenen Vertrauensdaten fast aller ÖVP-Minister, mit Ausnahme des Nicht-ÖVPlers Kochers, sind mittelmäßig bis schlecht. Da bekommt er also keinen Flankenschutz. Und auf der Landesebene sind natürlich die Landeshauptleute wieder erstarkt. Nur stehen da auch aufgrund von früheren guten Vergleichsergebnissen, aber bei kommenden Landtagswahlen mehrheitlich wohl Verluste an, sogar im so starken Niederösterreich, wo die Niederösterreichische Volkspartei wahrscheinlich die am durchgehend stärksten organisierte Partei in Österreich überhaupt ist. Vor allem in Tirol, auch in Salzburg wackelt man ein bisschen und in Kärnten war man immer schon schwach. Also die Antwort Teamstrategie würde ich aufrechterhalten, nur wo der Flankenschutz herkommt, ist mittelfristig für Nehammer nicht so klar.
Sie haben jetzt ziemlich viele Bundesländer aufgezählt, aber das westlichste Bundesland Vorarlberg nicht. Dort ist nämlich eine sehr große Baustelle der ÖVP. Markus Wallner ist dort Landeshauptmann und gehörig unter Druck. Zuletzt Vorgänge rund um ein gelöschtes Handy und Tablet sind zumindest aufklärungswürdig. Wie lange ist Markus Wallner als Landeshauptmann noch für die ÖVP vielleicht tragbar oder könnte der zum Bumerang für die gesamte Partei werden?
Ich habe Vorarlberg vorher deshalb nicht aufgezählt, weil es anders als die vier genannten Bundesländer nicht 2023 Landtagswahlen hat, jedenfalls nicht, wenn es nach Plan läuft. Und das ist ein Riesenglück, sowohl für die Landes- wie für die Bundes-ÖVP. Denn wenn man unmittelbar oder zeitnah vor einem Wahlkampf stehen würde, dann wäre der Druck auf Wallner noch viel größer. Natürlich die Befürchtung von dramatischen Verlusten am allergrößten. Und dieser Druck wird weiter steigen, allerdings womöglich in einer Langzeitentwicklung. Plangemäßer Wahltermin in Vorarlberg ist ja wie im Bund auch Herbst 2024. Wir wissen alle nicht, wie sich die Ereignis- und Sachverhaltszusammenhänge in Vorarlberg bis dahin entwickeln. Aber ein vermeintlich völlig unangreifbarer Landeshauptmann ist sehr geschwächt. Die ÖVP in Vorarlberg wird eigentlich, wenn man wahlstrategisch lange in die Zukunft blickt, nur durch eine Tatsache gerettet. Durch die Unverträglichkeit der FPÖ mit den anderen Oppositionsparteien und auch mit den Grünen. Damit, auch wenn die ÖVP sehr stark verliert, ist nicht sehr wahrscheinlich, dass sich eine realpolitisch machbare, realisierbare Mehrheit gegen sie findet.
Aber könnte das Beispiel Vorarlberg auch auf andere Bundesländer ausstrahlen? Man hört ja schon auch aus anderen Bundesländern, dass hier die Vorgänge rund um den Wirtschaftsbund auch in anderen Teilorganisationen sozusagen ähnlich gelagert sein könnte.
Das ist die große Gretchenfrage, die wie ein weiteres Damoklesschwert neben bekannten staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen über der ÖVP natürlich hängt. Wobei ich jetzt gar nicht den strafrechtlichen Aspekt meine. Das sollen Staatsanwaltschaften ermitteln und letztlich, wenn es zu einer Anklage kommen sollte, Gerichte beurteilen und nicht der Politikwissenschaftler. Aber die Gretchenfrage ist ja auch, hat sich politisch verwerflich, wenn auch rechtlich vielleicht gerade noch in erlaubt, Grauzonen eingebürgert, dass es eine quasi indirekte Querfinanzierung gibt von Teilorganisationen der Partei zur Mutterpartei, sei es das nun Landes- oder Bundespartei, beziehungsweise noch schlimmer umgekehrt durch Inseratengelder von Land direkt oder von Firmen mit Landesbeteiligung an Zeitschriften von Teilorganisationen einer Partei, wo sich ja auch die Frage stellt, sind das wirklich Inserate, die die Welt gebraucht hat? Wahrscheinlich sind es in manchen Fällen nicht einmal Inserate, die ein Bundesland oder ein dortiger Bezirk unbedingt gebraucht hat.
Karl Nehammer hat das in seiner Rede schon auch angesprochen, hat sich da wieder in die Opferrolle ein bisschen begeben. Er hat gesagt, ganz viele Angriffe kommen unter der Gürtellinie, weil es die politischen Gegner auf Augenhöhe nicht schaffen. Aber ist das gut, sich da weiter in die Opferrolle zu begeben, oder sollte man nicht auch als ÖVP, wie das auch gestern Franz Fischler gesagt hat, auch jetzt endlich für mehr Transparenz sorgen, um hier sozusagen den Schritt rauszugehen aus diesen ganzen Affären?
Man sollte einiges abstellen. Jetzt verstehe ich schon, dass eine Parteitagsrede nicht gerade der Ort der differenzierten Detailanalyse ist, aber differenzieren müsste man. Was reine Anzeigen betrifft, kann Karl Nehammer ja recht haben, denn Anzeigen kann jeder jeden und man kann sich davor nicht schützen. Wir beide könnten uns auch nach unserem Gespräch, nach dem Interview gegenseitig anzeigen. Damit besteht aber noch kein Anfangsverdacht und vor allem ist damit noch keiner von uns beschuldigt ein Ermittlungsverfahren. Das nämlich, auch wenn sie jeder Anzeige nachgehen muss, überlegt sich eine Staatsanwaltschaft mehrfach, ob jemand dann auch wirklich als Beschuldigter geführt wird. Und da sind diese Fälle relevant für die ÖVP. Und man soll tatsächlich auch größtmögliche Transparenz machen. Und da gibt es viele offene Baustellen. Die Inseratengeschäfte sind eine solche Baustelle. Eine noch viel größere ist das Informationsfreiheitsgesetz, die Abschaffung des Amtsgeheimnisses, dass also nach derzeitigem Stand ja Bürger und Bürgerinnen immer noch kein Recht haben, vom Staat Dinge zu erfragen. Die Abschaffung des Amtsgeheimnisses würde das umdrehen. Natürlich gibt es ein paar wenige Dinge, wie beispielsweise in der nationalen Sicherheitspolitik, die aus guten Gründen geheim bleiben, aber alles andere hätte dann öffentlich zu sein.
Ja, und Karl Nehammer hat das ja auch angesprochen, hat auch da gemeint, dass man aufpassen muss, dass Querulanten die ganzen Ämter lahmlegen können, und hat da eben auch nochmal die Bürgermeister angesprochen, wie überhaupt der Fokus auf das Land sehr groß ist. Und Sie haben es ja auch schon zu Beginn einmal gesagt, man will sich auf das Ländliche konzentrieren, aber vergisst man da nicht trotzdem zu viel den urbanen Raum, auch einfach weil der urbane Raum immer mehr und mehr besiedelt wird und immer mehr Menschen in die Stadt ziehen, dass man hier langfristig vielleicht auch einfach Wähler liegen lässt?
Rein rechnerisch ist es so, dass die Abwanderung vom ländlichen Raum ja eine große gesellschaftliche Herausforderung darstellt, weil beispielsweise ein ländlicher Raum, in dem immer weniger Menschen leben, immer teurer wird, weil eine Basisinfrastruktur muss ich trotzdem aufrechterhalten. Ich kann ja nicht sagen, die Leute, die noch dort wohnen, haben eben Pech gehabt. Es ergeben sich beispielsweise auch ökologische Probleme, wenn ein ländlicher Raum verwildert, dann kann man nur sagen, willkommen beim nächsten Hochwasser oder bei der nächsten Lawine. Und für die wahlstrategischen Überlegungen der ÖVP ist es natürlich schlecht. Das ändert sich vielleicht nicht dramatisch bis zur nächsten Wahl 2024, aber es wird immer dort mehr und mehr Wählerinnen geben, wo sie schwächer ist, und das ist in den Städten. Zur Querulanten-Sache natürlich verlangt es auch von uns allen, individuell Verantwortung mit transparenten Daten sorgsam umzugehen, die nicht zur Vernaderung und Co. zu verwenden. Aber das bisherige Problem im Umgang mit öffentlichen Aufträgen beispielsweise war ja wohl nicht, ich verweise auf die berühmt-berüchtigte Beinschab-Studie für das Finanzministerium, dass irgendein Bürger den anderen vernadert, sondern dass intransparent war und auf höchst zweifelhafte Art öffentliche Aufträge mutmaßlich sogar rechtswidrig vergeben wurden.
Jetzt hat die ÖVP lange Zeit unter Sebastian Kurz noch richtig hohe Zahlen gehabt bei den Umfragewerten. Die sind dahingeschmolzen. Man liegt auch derzeit auf Augenhöhe mit der SPÖ oder auch teilweise dahinter. Was auffällig ist, ist, dass die Neos aus der ÖVP-Schwäche eigentlich nicht mehr Kapital schlagen können. Warum ist das so?
Ein Faktor könnte sein, dass, so sehr man, und wie ich meine zu Recht, respektiert hat, dass Beate Meindl-Reisinger nicht es zugelassen hat, dass der Eindruck entsteht, eine Lücke hinter Matthias Strolz. Aber das Wahlkampfzugpferd ist sie offenbar trotzdem nur bedingt. Mhm. Es gibt eine Umfrage von einigen Wochen von einem Institut, das vielleicht sogar eher ÖVP-nahe ist, aber das fiktiv abgefragt hat, wie wären denn die Umfragedaten, wenn alle Parteien jeweils einen anderen Spitzenkandidaten oder Kandidatin hätten. Und da war einerseits interessant, dass die ÖVP mit Sebastian Kurz jetzt schlechter liegen würde, allerdings die Neos mit Matthias Strolz besser, und zwar deutlich besser, in einem Bereich von 15-16%.
Das heißt, hier könnten die Neos doch noch mehr zulegen, wenn es da eine andere Obfrau oder Obmann geben würde, oder wie?
Es müsste kein anderer Obmann-Obfrau sein, weil der gibt es ja keine Vorschrift einer Personalunion mit einer Spitzenkandidatur. Es müsste aber aus meiner Sicht auch gar keine andere Person sein, sondern Beate Meindl-Reisinger muss sich vielleicht für die Wahlkampfsituation, und bis 2024 hat sie ja Zeit, ein bisschen neu oder zusätzlich selbst erfinden. Denn an sich hat sie für eine Oppositionschefin einer relativ kleinen Partei ganz gute Imagewerte. Nur im Wahlkampf muss sie persönliches, personenbezogenes Wahlmotiv werden für mögliche NEOS-Wählerinnen und Wähler. Das ist naturgemäß noch einmal etwas ganz anderes.
Kommen wir noch einmal zur ÖVP zurück und da auch zu der Schlagkraft der ÖVP. Zuletzt gab es da eben einige Rücktritte. Diskutiert wurde aber auch die Ablöse von Generalsekretärin Sachs-Lehner. Ist die ÖVP im Generalsekretariat gut aufgestellt oder glauben Sie, dass da bald es einen Wechsel geben könnte?
Ein Wechsel, also heißt Frau Sachs-Lehner auszuwechseln, ist für Karl Nehammer ein bisschen schwierig, denn seine designierte Zeit als Parteichef, also als er bereits vornominiert wurde, aber noch nicht offiziell gewählt wurde, hat er damit begonnen, dass er gesagt hat, Axel Melchior bleibt Generalsekretär. Mhm. Der hat aber dann den Job zurückgelegt, wohl für alle etwas überraschend, zumindest was die Geschwindigkeit betrifft. Und dann ist bereits unter Nehammer Sachs-Lehner nachgefolgt. Also anders als bei einem Wechsel der Ministerinnen Köstinger und Schramböck, müsste er erklären, warum jemand, den er selbst persönlich wollte, nicht etwa Sebastian Kurz wollte, so schnell wieder ausgetauscht wurde. Das ist vor allem in der parteiinternen Kommunikation schwierig. Und außerdem, wer sonst mögliche Nachfolger, etwa der niederösterreichische Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner, der gerade einen Wahlkampf organisiert für die Niederösterreichische Volkspartei, wird nicht in den Bund wechseln. Da wird das Veto der niederösterreichischen Landeshauptfrau das verhindern, selbst wenn es solche Überlegungen gegeben haben sollte.
Da muss man also noch sehen, was die Zeit bringt. Zum Abschluss, Wiens Altchef Bernhard Görg hat zuletzt gemeint, dass Kurz sicher in die Politik zurückkehren wird, wann auch immer. Glauben Sie auch daran?
Er hat sich klar positioniert und von diesem Stand sollte mal ausgehen, nein, dass bei einem 35-Jährigen immer das Adenauer-Zitat, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, noch möglich ist, weil da noch Jahrzehnte Zeit sind, das ist eine andere Sache.
Herr Filzmaier, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Wir schauen jetzt noch kurz, was sich sonst so getan hat. Erst vor kurzem hat Russland mit Phosphorbomben auf das Azov-Stahlwerk in Mariupol für internationale Entrüstung gesorgt. Jetzt legt man weiter nach. Russland will die NATO-Beitrittsgesuche Schwedens und Finnlands genau beobachten. Die russische Führung sei überzeugt, dass ein Beitritt der beiden Länder zur NATO die Sicherheitsarchitektur in Europa in keinster Weise stärken würde, hat Präsidentensprecher Dmitri Peskov heute gesagt. Bei einem NATO-Beitritt der beiden Länder droht die russische Regierung mit weitreichenden Konsequenzen. Schweden und Finnland sollten sich keine Illusionen darüber machen, dass Russland ihre Entscheidung einfach so hinnehmen würde. Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz will unterdessen seine Vermittlungsversuche bei Präsident Wladimir Putin fortsetzen. Das Kriegsgeschehen drohe sich zu einem Stellungskrieg zu verändern. In der Phase sei es wichtig, dass man versucht, wieder in Gespräche zu kommen, sagt Scholz. Ja, und in Österreich beginnt pünktlich mit der Sommerhitze wieder die Fiakerdebatte. Aktuell bekommen die Tiere ab 35 Grad Hitze frei, künftig vielleicht schon ab 30 Grad. Geht es nach Tierschutzminister Johannes Rauch von den Grünen, soll es bald gar keine Fiaker mehr in der Stadt geben. Er frage sich, ob der Einsatz von Fiakern in einer Großstadt überhaupt noch zeitgemäß sei. Er halte das ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das hat Johannes Rauch heute Montag im ORF gesagt. Bei den Fiakern ist jetzt jedenfalls Feuer am Dach. Sie fordern einen runden Tisch zu der Thematik. Das war's für heute von mir, Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.